Mikros Dynamis, eine kleine Kraft. Kleine Kraft.
Heute im Mikrofon, euer Alexander. Ich grüße Sie. Wenn man den Begriff Mission hört, so denkt man wahrscheinlich zuallererst an weit entfernte Inseln und vielleicht auch an mit dem Evangelium des Herrn Jesus unerreichte Völker. Der Begriff Mission kann aber auch etwas anders gedacht werden, nämlich die eigene Heimat betreffend, näher und unmittelbarer. Mission in Deutschland zum Beispiel. Wie sieht es mit der Inlandmission heute aus? Welche Leute engagieren sich da auf welche Weise? Und wie kann man sich beispielsweise einen Straßenmissionseinsatz in Deutschland vorstellen? Wir sind diesen Fragen nachgegangen und wir haben uns dazu mit dem Evangelisten Achim Schowalter getroffen. Ihm haben wir eben einige Fragen zu dem Thema Straßenmissionseinsätze in Deutschlands Großstädten gestellt, denn er war zuletzt 9 Tage mit einem Team von Christen aus unterschiedlichen Orten und Gemeinden unterwegs in Deutschlands Großstädten. Heute hören Sie den 3. und letzten Teil des Interviews mit Achim Schowalter vom Missionsdienst Frohe Botschaft. Darin gibt uns Achim Schowalter praktische Tipps an die Hand, wie man derartige Einsätze bei der Behörde anmeldet und was er und sein Team bei den letzten Einsätzen erlebt haben. Die Straßenmissionseinsätze konnten dieses Jahr wegen den Corona-Maßnahmen nur unter Auflagen stattfinden und doch waren es reich gesegnete Tage für Achim und sein Team. Es waren Tage der Verkündigung der frohen Botschaft auf den Straßen und Plätzen in Deutschlands Großstädten, die voller Segen, Wegweisung und Bewahrung waren. Unter den Zuhörern befanden sich Menschen aus unterschiedlichen Bevölkerungsschichten. Sogar ein bekannter Politiker war dabei. Ein amtierender Minister unseres Bundeskabinetts hörte dabei die frohe Botschaft. Wer genau das gewesen ist und was die Straßenmissionare darüber hinaus erlebten, hören Sie wie gesagt jetzt gleich im 3. und letzten Teil des Interviews mit Achim Schowalter vom Missionsdienst Frohe Botschaft. Den Missionsdienst können Sie übrigens unter folgender Rufnummer erreichen: 0160 760 2891. 0160 760 2891. Und auch im zweiten Teil unserer heutigen Sendung geht es um Mission, wobei hier der Begriff Mission im klassischen Sinn gedacht werden sollte. Es geht um Mission in der Südsee, um eine Gegend, in der es aktuell nur eine einzige operierende Fluggesellschaft gibt, eine christliche nämlich. Wir haben Sabine Musselwhite vom PMA Deutschland getroffen und ihr einige Fragen zu ihrer Mission im Pazifik gestellt. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die Radiosendung. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Zeit mit unserer Produktion. Was kannst du Gemeinden eigentlich als Tipp mitgeben, die sowas Ähnliches machen möchten in ihrer Stadt, die so einen Straßenmissionseinsatz machen möchten? Was kannst du ihnen an die Hand geben?
Also ich habe schon früher immer gesagt, man kann rausgehen mit und ohne Anmeldung. Vielleicht zur gesetzlichen Lage mal. Wir haben schon das Recht noch in Deutschland, auch als Christen unseren Glauben offen zu bekennen. Da gibt es Gesetze dafür, die dafür sprechen, dass wir ohne Anmeldung das machen können. Und wir haben das auch in den 2 Corona-Reisen erlebt. Es war wirklich auch gut, auch mal ohne Mikrofon in den Straßen zu predigen. Wir hatten da sehr gute Erfahrungen auch gemacht. So, das war interessant, dass wir haben uns dann aufgeteilt, 2 Brüder hier, 2 Brüder dort. Und dann war so die ganze Stadt, an jeder Ecke hat einer gepredigt. Und natürlich in dieser Zeit, wo so Lockdown war und viele nicht raus konnten, da waren doch Menschen unterwegs und das war für sie ein besonderes Zeugnis. Also ich kann mich da noch erinnern an eine, wo ich ohne Mikrofon an einer Straßenkreuzung, wo Autoverkehr war, gepredigt habe. Dann habe ich angefangen, über Psalm 23 zu sprechen, wie König David schon sagt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, und auch diesen Vers herausgestellt, wo er sagt, und wenn ich auch wanderte im finstern Todestal, fürchte ich kein Unglück. Dass König David so sagen konnte als König und so Zuversicht und Trost hatte in seinem guten Hirten, das ist für uns ein ganz großes Zeugnis. Und gerade in Corona-Zeiten, wo Menschen so vorm Tod manches Mal Angst haben oder selbst vor einem Virus, wo man gar nicht genau weiß, was da dahinter steckt. Und das Interessante war, ich stand an der Ecke, habe gerade angefangen zu predigen. Gegenüber war ein Mann und der hat gesagt, darf ich das aufnehmen auf Video? Dann habe ich gesagt, ja, kein Problem. Aber dann fange ich nochmal von vorne an, habe ich gesagt, dass er die ganze Predigt hat. Dann habe ich nochmal gepredigt und ich habe ausführlich den ganzen Psalm gepredigt und er hat alles aufgenommen. Und nachher kamen wir ins Gespräch und dann hat er sich vorgestellt, er ist eigentlich hier Professor in Göttingen, ein freier, also der hier auf freier Basis unterrichtet. er hat mir viel erzählt. Wir hatten ein langes, langes Gespräch und am Schluss habe ich gemerkt, er ist ein Jude. Von seiner Geschichte her. Und das hat mich besonders berührt, dass gerade er, und das, ich erwähne ja immer Israel auch als Vorbild und sage genau das, was Israel passiert ist. Sie haben den Messias abgelehnt, damals, wo sie ihn gekreuzigt hatten, und danach kam das Gericht. Ja, Jesus hat es gesagt, dass die Stadt zerstört wird und das Land vernichtet wird. Und das sage ich auch immer hier auf den Straßen. Wir werden das Gleiche erleben. Wir sind nicht besser als das Volk Israel. Unser Volk macht genau das Gleiche. Sie verwerfen Jesus, indem sie nicht hören auf seine Stimme. Und ich nehme da immer Bezug auf Israel und auch eben natürlich König David wahrscheinlich hat ihn angesprochen, wo ich davon gesprochen habe. Und ich habe gemerkt, sein Herz war bewegt, war berührt. Ja. Und das sind so Momente, wo man wirklich sagt, wirklich wie Gott doch so Einzelne anspricht. Auch manchmal Professoren, ganz hochgebildete Menschen, wo wir sonst nie erreichen. Das kann ich also deshalb nur empfehlen, mit und ohne Anmeldung. Mit Anmeldung natürlich hat einen Vorteil und das möchte ich vielleicht hier auch kurz nochmal ausführen. Meiner Meinung nach ist es nicht zu empfehlen, auf die Stadt zu gehen, wenn man so einen Einsatz macht und dort nach Genehmigung fragt. Erstens kostet es Gebühren und zweitens dauert es lang und drittens können die solche Ausreden sagen, dass man da nachher gar nichts mehr dagegen groß machen kann. Ja, die können irgendwie das ablehnen. Meine Erfahrung ist eben, und wie ich das seit jetzt über 12 Jahren mache, ich melde das einfach bei der Polizei. Als Versammlungsbehörde ist manches Mal auch das Ordnungsamt, aber wenn man es als Versammlung anmeldet, dann hat man das auf Grundlage des Versammlungsgesetzes. Und da muss man die Definition kennen, dass wir eben beitragen zur öffentlichen Meinungsbildung. Und manche schieben das dann zwar in die Ecke und sagen, ja, ihr seid ja Christen, das ist kein Gottesdienst, da trifft das Versammlungsgesetz nicht zu und sagen, nee, wir haben eine Botschaft für das Volk, unseren Gottesdienst feiern wir in den Bethäusern, das ist die Erbauung der Gläubigen und es ist ein Unterschied, wenn wir uns richten an die Mitmenschen und teilhaben wollen an der öffentlichen Meinungsbildung. Und dann, eigentlich bis jetzt habe ich jede Versammlung durchgekriegt bei der Anmeldungsstelle. Also und meistens sind auch nur die in den Behörden, die gerade die, wo es im Ordnungsamt noch ist, die Schwierigkeiten machen. Und Berlin und Frankfurt, kann ich gleich sagen, gibt es diese Probleme. Aber alle anderen Städte, da geht es sehr oft ganz reibungslos durch. Und dann haben wir alle Freiheiten. Wir können Flyer, Traktate verteilen, wir können Lautsprecher aufbauen, wir können unsere Route bestimmen. Es kann höchstens noch sein, dass die Polizei sagt, nee, der Platz ist schon belegt, geht dann an einen anderen Platz. Aber wir werden immer gefragt, was wir wollen und wir bestimmen, was gemacht wird. Und deshalb, also ich kann nur ermutigen, auch jetzt eben in diesen Zeiten wie dieses Jahr auf jeden Fall rausgehen, so wie es möglich ist. Und wir konnten sogar dann, also manche haben das auch gemacht, ja, ganz familienweise, wo jetzt zum Beispiel nur die Begrenzung war, dass man nur als Familie zusammen sein darf. Manches Mal eine ganze Familie rausgegangen, Geschwister können singen zusammen. Man muss einfach schauen, wie die Möglichkeiten sind und sich nicht abschrecken lassen. Das ist ganz wichtig, sondern wir haben einen großen Herrn, er hat Wege und Möglichkeiten, die wir gar nicht denken. Und manches Mal ist es auch ganz gut, mal auf eine andere Weise, das war jetzt die Erfahrung in Corona, wie man es gewohnt ist, mal was ganz anderes. Und eben die Idee mit dem Bücherwagen, die möchte ich auch empfehlen. Also wir haben einfach einen Anhänger mit Plane, bekommen wir immer kostenlos von einem Bruder ausgeliehen. Und auch wenn es regnet, man ist einfach gut aufgestellt, man hat ein großes Sortiment im Anhänger, man kann den einfach parken, ganz normal an die Straße und dann die Plane hoch, Bibelverse drumherum. Wir haben ein Schild drauf, man kann sich kostenlos bedienen. Wir ließen ihn sogar unbeaufsichtigt stehen manches Mal und haben nachher geguckt, was weggegangen ist. Es war doch interessant, dass die Leute interessiert sind und in Corona-Zeiten sowieso, die mussten in Quarantäne teilweise und dann haben die ein Buch genommen oder zwei und konnten lesen und haben eine Bibel. Wir haben sehr viel Bibeln verteilt dieses Jahr, also so viel wie noch nie. Ich habe 100 Bibeln bestellt und wir haben alle weg in einem Jahr. Also das hatten wir noch nie, dass wir so viel Bibeln verteilen konnten. Und das ist für mich sogar ein Polizist, genau das fällt mir gerade noch ein, hat gebeten bei uns um eine Bibel, in Kassel war das. Der kam auf uns zu und ich habe denen auch angeboten, zuerst einer Gruppe, habe gesagt, ihr dürft gerne hier am Bücherwagen Bücher und Bibel mitnehmen. Und ein bisschen später, am anderen Platz, kam der Polizist selber auf eine von uns zu und sagt, darf ich auch eine Bibel haben? Und das war für uns auch eine große Ermutigung, dass auch solche Menschen suchend sind und das Wort Gottes brauchen.
Du hast vorhin gesagt, dass deine Botschaften oder eure Botschaften sich an das Volk richten und da gehören ja sehr, sehr viele unterschiedliche Menschen dazu. Hast du auch irgendwann mal unter den Zuhörern Menschen gehabt, irgendwie aus dem öffentlichen Leben, irgendwelche bekannten Leute oder sowas?
Also das war jetzt gerade auf dieser Missionsreise, ich meine, was ganz Außergewöhnliches, was wir erlebt hatten. Wir waren schon einmal gestanden, das war 2000, ich denke, beim Maranatha-Schiff 2012 standen wir einmal in Berlin und dort kam jemand auf uns zu und hat gesagt, wisst ihr eigentlich, dass ihr gegenüber von der Wohnung von der Angela Merkel steht? Da habe ich gesagt, nee, das weiß ich nicht. Also da standen wir einmal gegenüber von der Wohnung, wo Angela Merkel wohnt, gegenüber von diesem Pergamon-Museum. So wurde es mir damals gesagt von der Polizei. Deshalb durften wir nicht auf die andere Seite. Genau, wir wollten dorthin, auf die Seite. Dann haben die gesagt, nee, das geht nicht. Da oben ist die Wohnung von der Angela Merkel. Und das war so eins, wo ich mich erinnere. Und jetzt ganz aktuell eben, wo wir in Köln waren, unsere letzte Stadt, wo wir hatten, da hatten wir, eigentlich war es ein bisschen so schade, da ging unser Lautsprecher aus, die Batterie war leer. Ich habe gedacht, oh, das weiß nicht, wie das wird. Aber wir haben immer wieder ausgemachte Lautsprecher. Beim Singen haben wir dann so gesungen und dann zu den Predigten reichte noch ein bisschen der Akku. Dort gerade gegenüber war ein CDU-Stand und na gut, das ist jetzt halt Wahlkampf, habe ich gedacht. Und plötzlich kamen viele Autos, Polizeiautos, und die haben sich in alle Straßen aufgestellt und man hat gesehen, da war irgendwas Besonderes. Und unsere Gruppe hat mich schon gefragt, ist das wegen uns? Und habe ich gesagt, nee, ich denke nicht. Und kurze Zeit später kam dann aber raus, es ist tatsächlich hier der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ist hier. Und ich habe geguckt und tatsächlich, da drüben steht er und hat so den Leuten persönlich Fragen beantwortet. Da war so ein Austausch, es war nichts. Mit Lautsprecher, hat keine Rede gehalten, aber so persönliche Fragen beantwortet. Und die Geschwister bei mir haben gesagt, komm Achim, dem gibst du auch ein Traktat. Und ich habe geguckt, da stehen so viele Menschen, habe ich gesagt, nee, ich muss hier bei der Gruppe bleiben. Aber ich habe einem gesagt, Samuel, habe ich gesagt, geh du, mach das. Und er ging und hat ihm eins gegeben. Und noch ein anderer Bruder, unabhängig davon, hat ihm auch zwei gegeben. Auch das von der Quarantäne von Minden, das haben wir sehr viel verteilt dieses Mal, ging sehr gut zu verteilen. Und dann war ich froh, hat man ihm doch was mitgeben können. Und auf einmal sehe ich, ich war gerade am Schlusswort, wir haben sogar ein bisschen überzogen unsere Zeit. Und dann kommt diese Kolonne oder diese Eskorte, wo er begleitet wurde, vorne Polizisten, sein Begleitschutz zivil und dann er in der Mitte und hinten nochmal Polizisten, lief bei uns direkt vorbei. Und dann konnte ich ihn ansprechen und habe gesagt, auch für Sie, Herr Gesundheitsminister, Sie gehören in einer Partei an, die das C noch drin hat in dem Namen, wie christlich, und dass er auch doch zurückkehrt zu den christlichen Grundwerten, sich hält an das Wort Gottes. Und dass, ja, ich konnte ihm noch manches sagen, kann immer genau sagen, was ich alles gesagt habe, aber er hat zugehört, er blieb stehen. Das war schon eigentlich sehr anständig, muss ich sagen, für einen Gesundheitsminister, dass er mit uns kleinen Leuten da von uns sich was sagen lässt. Und dann habe ich ihm angeboten, er soll doch bitte noch sich bedienen am Büchertisch. Er kann Bibeln oder Bücher mitnehmen, was ihn interessiert. Und dann hat er gesagt, nee, er hat schon was bekommen und hat auf seine Traktate gezeigt. Und das war für mich schon so bewegend, wie Gott auch solche Menschen anspricht. Und wir haben dann auch für ihn gebetet und sind sicher, dass es doch auch seine Wirkung an ihm hat. Interessant war dann, dass gerade am Montag drauf er sich entschuldigt hat, ja, für diesen Lockdown. Das war dann in der Presse groß oder Dienstag, weiß ich nicht mehr genau, wo er gesagt hat, ja, eigentlich, wenn man das, was man heute weiß, damals gewusst hätte, so hat er gesagt, dann hätte man diesen Lockdown nicht gebraucht und hat sich da... Na gut, das kann man deuten, wie man will, aber vielleicht Gott, und ich bin überzeugt, nicht nur vielleicht, dass Gott es gebraucht hat und auch an seinem Herzen arbeitet. Und so sehen wir, wie Gott eigentlich alle Menschen liebt. Es gibt keinen Unterschied, ob arm, ob reich. Und wie ich auch erzählt habe von dieser Amela vorher, für die man auch unbedingt beten sollte, die kommt aus der Drogenszene, ja. Und auch dieser Diogo, auch drogenabhängig. Und er ist aus dem Katholizismus früher aufgewachsen. Und so, ja, aus allen Schichten eigentlich führt Gott die Menschen und spricht er sie an.
Ja, Bruder Achim, vielen Dank für diesen Einblick und für diesen Rückblick, die Missionsreise. Das war jetzt sehr spannend auch für mich, das mitzuverfolgen. Und an dieser Stelle wünsche ich dir für die Zukunft, für deine weiteren Reisen, die du planst, die du dann auch umsetzt, Gottes reichen Segen und Bewahrung unterwegs.
Ja, vielen Dank. Und ich möchte auch einladen, also vielleicht das zum Schluss noch, wir sind keine feste Gruppe, sondern wir arbeiten mit mehreren Gemeinden und mit Gemeinden zusammen, einfach die das wünschen. Ich habe dieses Mal auch zusammengezählt. Wir waren in der Gruppe insgesamt von 12 verschiedenen Gemeinden über alle Bruderschaften hinweg. Also das war schon immer mein Ziel. Wir dürfen nicht irgendwo Grenzen setzen bei den Bruderschaften, sondern wirklich ein offenes Herz haben für alle, die aufgrund der Heiligen Schrift in Gottesfurcht Gott dienen und nachfolgen, dass wir mit denen zusammen diese Arbeit machen. Und wir sind auch gern bereit, da mal Zeugnis zu geben oder einen Missionstag durchzuführen in einer Gemeinde, wenn jemand auch hier Unterstützung braucht oder Hilfe und Anregungen, Das ist also unser Anliegen auch, dass die Arbeit weitergeht, dass das Werk des Herrn im Zentrum steht. Es geht nicht um einen Namen, nicht um eine Person, sondern um das Werk Jesu Christi. Sein Reich soll gebaut werden und sein Reich soll kommen, so wie wir auch beten im Vater unser, dein Reich komme. Und deshalb wollen wir das machen, damit auch Jesus bald kommen kann.
Vielen Dank, Achim.
Ja, danke auch, Bruder Alexander.
Sie hörten soeben den dritten und letzten Teil des Interviews mit Achim Showalter vom Missionsdienst Frohe Botschaft. Den Missionsdienst können Sie unter folgender Rufnummer erreichen: 0160-760-2891. Ich wiederhole: 0160-760-2891. Nun kommen wir zu Pacific Mission Aviation, abgekürzt PMA. Die Mission wurde 1975 in der Südsee gegründet. Die Missionare faszinierte damals nicht nur die unbeschreibliche Schönheit der vielen kleinen mikronesischen und philippinischen Inseln und Atolle, sondern es bewegte sie auch die innere Not der Menschen, die Krankheit und Armut auf diesen abgelegenen Inseln. Die Regierungen scheinen sich kaum darum zu kümmern. 7 Flugzeuge von PMA überwinden heute weite Distanzen und bieten Rettungs-, Überwachungs- und Linienflüge sowie Abwürfe von Lebensmitteln und Medikamenten an. Zum PMA-Team gehören ca. 40 Einheimische und 10 westliche Mitarbeiter. Darunter befinden sich Piloten, Mechaniker, Mediziner, Sozial- und Jugendarbeiter, Lehrer und Pastoren. PMA ist somit bei den Behörden und Häuptlingen im Pazifik zu einem willkommenen Partner geworden. Herzlich willkommen zum aktuellen Interview mit Sabine Musselwhite von PMA Deutschland e.V., dem Missionsflugdienst im Pazifik. Grüß dich, Sabine.
Guten Tag und Kasalelie Main. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Mikronesien, ein Land in Ozeanien. Es ist halt ein Inselstaat im westlichen Teil des Pazifischen Ozeans. Manche Menschen verbringen dort ihren Urlaub. Was verbindet dich eigentlich mit diesem Land?
Ich habe erstaunlicherweise dort auf der Insel mitten im Pazifik, auf der Insel Punpe, eine neue Heimat gefunden. Die Menschen sind freundlich und es ist tropisch warm, was mir persönlich sehr gut gefällt.
Mein Routenplaner bringt eine Fehlermeldung, wenn ich die Entfernung von Heilbronn, also wo wir jetzt gerade sind, nach Mikronesien herausfinden will. Der sagt sowas wie, die Route von Heilbronn nach föderierte Staaten von Mikronesien konnte nicht berechnet werden. Wie viele Kilometer sind es eigentlich ungefähr?
Ja, das ist eine gute Frage. Es sind circa 13.000 Kilometer nach Mikronesien. Man kann eigentlich in beiden Richtungen um die Welt fliegen. Nach Punpe, der Insel, auf der ich bin, muss ich zweimal umsteigen. Ja, Mikronesien ist nämlich sehr groß. Das hat die politische Fläche wie die USA, die Vereinigten Staaten von Amerika. Aber alle Inselchen zusammengeschoben würde nur die Landfläche von ungefähr dem Saarland ausmachen.
Ja.
Dennoch gibt es auf die großen Distanzen hinweg, wo die Inseln voneinander entfernt sind, viele verschiedene Sprachen. Und so hat Mikronesien, die Federated States of Micronesia, die haben 7 Amtssprachen. Dass also Regierungsmaterial in 7 Sprachen veröffentlicht werden muss. Und viele kleinste Inseln zwischen den großen Inseln, die haben auch noch ihre eigene Sprache.
In welcher Sprache verständigst du dich eigentlich am liebsten mit den Leuten dort?
Naja, am liebsten, ich kann nur eine. Ich bin im Moment dabei, die Sprache von Punpe zu lernen. Aber die verbindende Sprache für alle Insulaner und die Auswärtigen ist dann Englisch, weil die sich, wie gesagt, untereinander auch nicht verstehen. Und dadurch wurde dann die Englisch auch mit zur Hauptsprache, damit sie sich auch von der Schulbildung her in der Highschool lernen sie dann Englisch. Und dann können die meisten unter 40-Jährigen heute auch gut Englisch sprechen.
Wie würdest du die Kultur der Menschen an deinem Dienstort beschreiben?
Durch das warme Klima sind die Menschen meist draußen. die Gemeinschaftshäuser, die sie haben, die haben keine festen Wände und nur ein mit Palmblättern bedecktes Dach. Die Menschen sind freundlich und sehr familienorientiert und sie leben in Großfamilien zusammen.
Es ist warm dort, hast du gesagt. Ja. Gibt es dort Jahreszeiten wie bei uns? Wie kann man sich das vorstellen? Gibt es auch sowas wie einen Winter?
Ja. Mikronesien liegt ziemlich nahe am Äquator, zwischen 5 und 7 Grad nördlich des Äquators. Und deshalb gibt es keine Jahreszeiten. Wir haben sogenannte Taifunzeiten, wo die Winde stärker sind und wo sich Taifune bilden. Das sind Stürme, die dann auf dem Meer entstehen und in Asien heißen die Taifune. Und die ziehen meistens Richtung Westen, also Richtung der Philippinen. Und die dauern zwischen Dezember und April.
Pacific Mission Aviation, also abgekürzt PMA. Der deutsche Verein trägt ja den Namen PMA Deutschland, Missionsflugdienst im Pazifik. Wer hat diesen Dienst eigentlich ins Leben gerufen?
Ja, das waren Deutsche. Das war der Edmund und die Elisabeth Kalau. Die waren 17 Jahre lang Mitarbeiter der Liebenzeller Mission auf Yap. Das ist die westlichste Insel. Und gründeten 1974 die PMA mit der Ausrichtung Gemeindegründung durch einen Flugdienst, ein Lazarettschiff, eine Radiostation und Druckerei zu unterstützen. Und auf den Philippinen betreiben wir darüber hinaus ein Waisenhaus.
Ah ja, ich glaube, später solltest du das Ganze noch ein bisschen näher erläutern mit dem Hafen und also mit diesem Schiff und so weiter. Aber zunächst mal zu dem Flugdienst. Von welchem Ort operieren eure Flugzeuge in Mikronesien?
Unsere Flugzeuge derzeit operieren sie aus Yap und aus Palau. Aber auch Mikronesien ist von der Corona-Situation nicht verschont geblieben. Mikronesien ist derzeit noch eine der wenigen Länder, die noch keine Coronavirus-Fälle haben. Es sind keine aktiven Fälle, weil der Präsident das Land schon am 1. Februar mit Quarantänebedingungen abgeschlossen hat. Und seit 20. März fliegen auch keine kommerziellen Flugzeuge mit Passagieren mehr nach Mikronesien. Frachtlieferungen, Lebensmittel und so weiter kommen nach wie vor, aber keine Menschen mehr. Das bedeutet, dass PMA jetzt die einzige Fluggesellschaft in Mikronesien ist und wir nicht mehr nur kleine Inseln anfliegen, sondern jetzt auch verstärkt von der Regierung gebeten werden, große Distanzen zu fliegen, weil die Inseln sind ja zum Teil bis zu 2000 Kilometer auseinander. Und das in einer kleinen Queen Air Maschine, das ist immer eine große Herausforderung. Wir fliegen in Yap und in Palau auf die Außeninseln, die Landebahnen haben, noch aus dem Zweiten Weltkrieg. Und dort können wir dann landen. Auf den Philippinen wurde auch geflogen und diesen Dienst wollen wir auch wieder aufnehmen. Im Moment ist die Planung, auf einer Außeninsel eine Landebahn zu bauen. Es gab eigentlich ja auch eine sehr schöne Geschichte, kurz nachdem der Edmund Kalau den Flugdienst ins Leben gerufen hatte in den 70er Jahren, gab es einen medizinischen Evakuierungsflug einer schwangeren Frau, die in den Wehen lag. Und die wurde auf eine Liege festgeschnallt und das Flugzeug hob ab. Nun muss man wissen, dass die Wehen sich immer anpassen an die Höhenmeter. Und die Wehen wurden immer schlimmer, je höher das Flugzeug stieg. Und so hat sich der Edmund Kalau ohne viel medizinisches Wissen als Geburtshelfer betätigen müssen. Und es war sehr schön, weil das Baby wurde gesund geboren. Es war ein Mädchen und die dankbaren Eltern haben das Kind dann Mary PMA genannt. Ja. Einheimische werden geflogen eben in Notsituationen oder auch, wenn die See so rau ist, dass man mit dem kleinen Schiff nicht übersetzen kann auf eine Nachbarinsel. Und auch Familien werden zusammengeführt oder wenn die Kinder auf die große Insel zur Schule müssen im Internat, dann, wenn die Familie sich das leisten kann, dann dürfen sie fliegen. Wir bieten das zum Selbstkostenpreis an für die Einheimischen. Und die medizinischen Flüge, die sind kostenlos, die bestreiten wir aus Spenden.
Das ist sehr spannend, dass die einzige Fluggesellschaft, die in Mikronesien operiert, eigentlich eine christliche Fluggesellschaft ist. Ja.
Also derzeit in der Corona-Situation. Mhm,
Ich finde es sehr spannend und sehr schön eigentlich. Mhm. Das heißt, wenn ihr nicht fliegt, sind die Bewohner auf diesen kleinen Inseln so ziemlich isoliert, oder?
Ja, also es ist so, es gibt zwei Schiffe von der Regierung, die mehr oder minder zuverlässig fahren. Aber zuverlässig bedeutet, es kann ein halbes Jahr dauern, bis das Schiff wieder zurückkommt. Und so gibt es viele kleinste Inseln, die eigentlich ziemlich abgeschnitten sind von der Außenwelt und wo die Einheimischen sehr dankbar sind, wenn wir, wenn sie von PMA angeflogen werden oder wenn wir unser Lazarettschiff zum Einsatz bringen.
Ah, okay. Ich denke, das wäre ganz gut, wenn du uns danach noch mehr von diesem Schiff erzählst. Jetzt noch einmal eine Frage zum Fliegen. Wie funktioniert eigentlich der Abwurf von Hilfsgütern? Wie macht ihr das ganz praktisch?
Abgeworfen wird bei Notfällen und wenn keine Landebahn vorhanden ist. Zum Beispiel, wenn dringend Medikamente gebraucht werden auf einer Kleinstinsel oder ein Boot in Seenot geraten ist. Der PMA-Pilot fliegt an die Unglücksstelle und wenn er die erreicht hat, macht der Werfer, der hinten im Flugzeug sitzt, das Paket bereit, das mit einem aus meist Betttüchern fabrizierten Fallschirm versehen abgeworfen wird. Die Zielgenauigkeit ist dabei das A und O, damit das Abwurfgut nicht wegtreibt. Und so können die Verunglückten, die im Meer treiben, überleben, bis die Küstenwache sie anhand der Koordinaten, die PMA durchgibt, findet und in Sicherheit bringen kann.
Auf eurer Homepage habt ihr ein sehr bewegendes Video, wo ein Katamaran gekentert ist, also man sieht es aus der Luft und ihr seid dorthin unterwegs, um Hilfsgüter abzuwerfen, um Wasser abzuwerfen. Und man sieht, dass dieses Katamaran gekentert ist, der Mast ist im Wasser und so weiter und die Leute treiben im Wasser. Wie ist es denn eigentlich ausgegangen? Das ist mir dann nicht klar gewesen. Habt ihr dann diese Leute getroffen? Konntet ihr denen helfen? Wie ist es ausgegangen?
Ja, das ist sehr gut ausgegangen. Die hatten einen Peilsender dabei. Dadurch hat der Pilot sie sehr schnell gefunden, hat die Küstenwache informiert und die konnten sie dann abholen. Und das Gute war, dass da waren Amerikaner drauf, aber auch zwei Leute von JAP und die waren natürlich sehr dankbar. Und da, dass die Flugzeuge in JAP stationiert sind, war das dann schon ein kleines Fest für die Familien.
Was sind Atolle?
Atolle sind eine Art von Inseln und davon gibt es verschiedene Arten. Zum Beispiel kann eine Insel ein Bergrücken sein, der aus dem Meer ragt, oder ein erloschener Vulkan, von dem die Spitze dann aus dem Meer ragt und der dann bewaldet wird, oder auch ein Korallenriff, die übers Wasser herausragen. Atolle sind meist nur bis zu 2 Meter über dem Meeresspiegel und die bestehen ja aus Kalk, wie die Korallen. Darauf können aber Kokospalmen wachsen und verschiedene einheimische Pflanzen, die auch mit leicht versalzenem Wasser auskommen können. Kokosnüsse können auf dem Wasser treiben und verbreiten sich so über dem ganzen Meer. Sobald sie dann wieder ein bisschen Land finden, schlagen sie dann Wurzeln. Die hierzulande so bekannten Atolle sind zum Beispiel die Malediven und die Seychellen im Indischen Ozean.
Das heißt, wenn man auf so einem Atoll seine Pflanzen gießen möchte oder irgendwie Trinkwasser braucht, das Wasser ist ja salzig, wo kommt da das Wasser her?
Ja, die Atolle haben im Regelfall kein Grundwasser und sind vom Regen bzw. vom Tau abhängig. Letztes Jahr hat die PMA-Mannschaft des Lazarettschiffs Sea Haven im Auftrag der Regierung riesige Wasserbehälter nach Kapingamarangi, einem Atoll ungefähr 500 Kilometer südlich von Pohnpei, gebracht, damit die ca. 200 Bewohner dort Regenwasser sammeln konnten, weil durch den Passatwind El Niño eine Trockenheit erwartet wurde.
Der Verein PMA Deutschland leistet ja medizinische, erzieherische und spirituelle Hilfe. Was ist eigentlich deine persönliche Nummer 1 dabei? Was ist für dich am dringendsten oder am dringlichsten in deinem Dienst?
Jesus Christus gab uns den Auftrag, in alle Welt zu gehen und Menschen zu Jüngern zu machen. Unser PMA-Motto ist Christus kennen und ihn bekannt machen. Deshalb ist unser Anspruch, dem ganzen Menschen zu helfen, Körper, Seele und Geist. Wenn der Körper versorgt ist, kann der Mensch sich mit geistlichen Dingen beschäftigen. Und so wollen wir den Menschen ganzheitliche Hilfe geben. Mein Anteil besteht hauptsächlich im geistlichen Teil in der Gemeindearbeit.
Und was sind so deine Schwerpunkte in der Gemeindearbeit? Was machst du da konkret?
Wir haben in Pohnpei eine große Gemeinde mit ca. 250 Einheimischen. Und ich beschäftige mich in der Frauenarbeit, gebe Frauenstunden, mache auch gern Seelsorge mit den Frauen, auch Eheberatung zum Beispiel, gebe Kinderstunde am Sonntagmorgen. Und ich habe auch für junge Frauen so Jungfrauenkreise, die sehr gerne angenommen werden und wo die jungen Frauen im geschützten Rahmen dann auch über eigene Belange reden können und wo wir Bibel lesen und einfach weiterkommen wollen miteinander im Glauben.
Die Bevölkerungsdichte von Mikronesien, die ist ja ziemlich gering. Du hast gesagt, die Fläche ist riesengroß. Mhm. Aber das ist halt alles verteilt auf Inseln. Was rechtfertigt deiner Meinung nach den Aufwand, den ihr mit PMA Deutschland dort betreibt?
Ja, das ist eine gute Frage. Aber das ist immer, wenn ich einem Menschen begegne, ist er ein wertvolles Geschöpf Gottes. In Mikronesien gibt es, wie gesagt, 7 offizielle Sprachen und noch viele isolierte Sprachen auf den kleinen Inseln. Für viele dieser Menschen gibt es schon Bibelübersetzungen, weil das ist unser Auftrag, dass Menschen Jesus kennenlernen. Und wenn sie Jesus und seine Liebe und vor allem seine Vergebung kennenlernen, dann ist für viele das Leben wieder lebenswert. Ihr müsst euch vorstellen, so ein Leben auf einem Quadratkilometer mit vielleicht 200 bis 300 Menschen kann ziemlich langweilig sein. Wenn ich von Geburt bis zum Grabe auf derselben Insel bin, dieselben Menschen kenne, ich sage immer, seinen Ehepartner lernt man schon im Kindergarten kennen, weil es gibt ja da nicht so viel Auswahl. Und da kann das Leben sehr eintönig sein und die Menschen können auch eher in eine sehr passive Haltung verfallen. Und ich habe schon wirklich erlebt, wenn sie dann in ihrer Muttersprache die Bibel lesen können, dass dann Licht ins Leben kommt. Und in den letzten 60 Jahren ist da schon viel getan worden von Bibelübersetzern. Und Gott legt ja seinen Gesandten aufs Herz, dass sie ihm dienen sollen. Und mein Herz schlägt für die Mikronesier. Jede einzelne Frau, jedes Kind, jeder zählt vor Gott.
Im PMA Mission News Infobrief vom Juli 2020 habe ich gelesen, dass Jugendfreizeiten stattfinden. In Palau gibt es Bibelstudiengruppen für junge Erwachsene. Interessant ist, dass Jan und Rebecca Klassen aus Deutschland diese Gruppe leiten. Die beiden kommen ja aus Frankenthal im Westen Deutschlands. Ich persönlich hatte ja Kontakt zum Jan, kurz bevor er und seine Frau ausgereist sind. Damals haben wir jedoch keinen passenden Termin irgendwie gefunden und wir konnten kein Interview machen. Was genau macht Jan bei PMA neben dieser Bibelstudiengruppe natürlich?
Der Jan ist als Pilot bei PMA. Neben der Gemeindetätigkeit, der fliegt und unterstützt den Flugbetrieb in Palau. Er fliegt zu den Außeninseln, die heißen Anga und Peleliu, und hält dort auch Bibelstunden auf dem Kleinstareal in Anga, wo er dann Einheimischen begegnet.
Es ist ja schön, dass wir heute zumindest das Interview in dieser Form führen können. Und ich fand es spannend, dass ihr damals bei PMA irgendwie zusammengekommen seid. Also du und der Jan praktisch im Dienst. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich muss jetzt leider diese Sendung abmoderieren. Nicht, dass es mir keine Freude bereitet, ganz im Gegenteil. Ich würde gerne weitermachen und das Interview auch gerne zu Ende hören. Aber wir müssen das Ganze hier vertagen. Nächste Woche geht es an der gleichen Stelle weiter. Wir haben sozusagen nur Pause gedrückt. Es war mir ein Fest mit euch. Wenn Sie mögen, hören wir uns wieder zur gleichen Sendezeit und im selben Kanal in genau einer Woche. Ich hoffe, dass diese Sendung ein Segen für Sie war. Vielleicht haben Sie darin etwas für Sie ganz Besonderes gehört, das mitten in Ihre Situation und in Ihren Alltag gesprochen hat. Ich zitiere zum Abschluss einen Liedermacher und seine Worte, die doch ein wenig nachdenklich machen. Vielleicht spornen diese Worte Sie an, Ihre Beziehung zu Gott neu und lebendig werden zu lassen. Es ist Zeit, sich zu verändern. Alle Schalter stehen auf Sturm. Vor mir liegt ein neues Leben, mittendrin im Nirgendwo. Was habe ich schon gelernt, nach all den langen Jahren? Fang von vorne an. Auch wenn es manchmal quält, du stellst keine Fragen, die du nicht beantworten kannst. Die Uhren stehen still und Leben dreht sich weiter. Ich atme ein und lasse alles los. Du nimmst dir Zeit, lässt niemals auf dich warten. Nur mit dir fängt neues Leben an. Seien Sie Gott anbefohlen. Vom Mikrofon verabschiedet sich Alexander Schmidt.
Mikros Dynamis, eine kleine Kraft.